Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und wir begrüßen euch heute zur zweiten Folge des Jahres der literarischen Entstehungsgeschichten. In diesem Format treten Pia und ich gegeneinander an, indem wir euch jeweils eine interessante Entstehungsgeschichte eines Autors oder einer Autorin und deren Werk mitbringen. Ihr dürft abstimmen, welche Geschichte euch besser gefallen hat. Das geht immer direkt vor Ort in der Stadtbibliothek. Wenn ihr für uns abstimmt, habt ihr zudem die Chance, eine Limited Editions Vorworttasse zu gewinnen. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel ist an die Abstimmung geknüpft und findet immer bis circa eine Woche nach der ersten Strahlung der Folge vor Ort statt. Am Ende des Jahres zählen wir dann aus und erfahren, wer von uns dieses Jahr den Titel für die beste Entstehungsgeschichtenerzählerin des Jahres 2026 erhält. Ja, den Titel habe ich mir gerade ausgedacht. Pia, ich habe die Krone fest im Blick.
Schauen wir noch. Abwarten und Tee trinken.
Es werden sich böse Blicke zugeworfen über die Mikrofone. Tee trinken. Trinke ein Espresso. wir sprechen heute ja über Sylvia Plath und Emily Dickinson. Und inspiriert zu der Folgenidee sind wir, weil am 21. März der Tag der Poesie ist.
Genau, der Welttag der Poesie.
Der Welttag der Poesie, also irgendwie schön. Und da haben wir auch, Pia, was haben wir da beschlossen für die Bibliothek?
Wir machen eine Ausstellung auch mit unseren Lyrikbüchern. Da gibt es auch Ausstellungen dazu. Im Unternehmen wird dann die Abstimmungsbox stehen, wo ihr für mich stimmt. Genau.
Ach, immer diese Werbung, Schleichwerbung, ja, wer es nötig hat.
So, jetzt fängt's an, Christina. Jetzt wird's an.
Ich glaube, dass wir uns nichts Gutes tun Ende des Jahres.
Schauen wir mal. Du fängst mit der Sylvia Plath an, oder?
Genau, ja. Das freue ich mich sehr, euch das näher zu bringen. Und zwar, die Glasglocke ist für viele der Einstieg in Sylvia Plaths Werk, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ihre Gedichte kommen dann oft erst später oder viele lesen sie vielleicht gar nicht. Dabei hat sich die Sylvia Plath selbst in erster Linie als Lyrikerin verstanden. Sie wurde 1932 in Boston geboren. Ihr Vater starb, als sie 8 Jahre alt war. Ein Verlust, der sie tief prägte und in ihrem Schreiben immer wieder auftaucht. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin, ehrgeizig, diszipliniert und auch früh erfolgreich. Schon als Teenagerin veröffentlichte sie Texte in Zeitschriften. Sie studierte am Smith College und gewann Preise. Nach außen hin wirkte ihr Lebenslauf makellos. Gleichzeitig litt sie seit jungen Jahren unter schweren Depressionen. Im Jahr 1956 heiratete sie den Dichter Ted Hughes. Die beiden galten zeitweise als literarisches Traumpaar. Sie bekamen 2 Kinder, lebten in England, später dann auf dem Land in Devon. Der Alltag für Sylvia Plath bestand aus Schreiben, Kinderbetreuung und Haushaltsarbeit. Und aus der ständigen Frage, wie sich das alles miteinander vereinbaren lässt. Deswegen schrieb sie oft früh morgens, bevor die Kinder aufwachten. Für sie war das jetzt kein Schreiben, war für sie einfach Teil eines sehr strengen Tagesplans. Aber gleichzeitig war diese Phase von emotionaler Instabilität geprägt. Die Ehe zerbrach. Plath war alleinerziehend, krank, erschöpft und dann doch sehr literarisch produktiv. In den frühen 1960er Jahren, in einem kurzen, intensiven Zeitraum, entstanden jene Gedichte, für die sie bis heute berühmt ist. Texte wie Lady Lazarus, Ariel oder Daddy. Diese Gedichte sind sprachlich dicht, bildgewaltig, aggressiv und verstörend. Sie handeln von Krankheit, von weiblicher Selbstbehauptung, von Macht, von Tod und von dem Versuch, Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. 1963 nahm sich Sylvia Plath das Leben. Ihr Suizid wurde früh Teil des öffentlichen Bildes, oft stärker als ihr Werk selbst. Ein Großteil ihrer Gedichte erschien erst nach ihrem Tod, herausgegeben von ihrem Ex-Mann Ted Hughes. Die Pia hebt die Augenbrauen. Exactly my thought. Welche Texte veröffentlicht wurden und in welcher Form ist bis heute Gegenstand von Diskussionen? Lange Zeit wurde Sylvia Plath vor allem als tragische Figur gelesen, als leidende Dichterin und das dann auch ein bisschen zu sehr glorifiziert. Erst in den letzten Jahrzehnten verschiebt sich der Blick weg von der Biografie, weg vom Suizid, hin zur literarischen Arbeit. Und zwar zu der Präzision, mit der sie Sprache einsetzt, zu der bewussten Gestaltung ihrer Gedichte, zu der Tatsache, dass diese Texte nicht nur Ausdruck von Schmerz sind, sondern auch von handwerklicher Meisterschaft. Ihre Gedichte sprechen LeserInnen an, die nach Sprache für innere Zustände suchen, für Wut und für Erschöpfung und für Selbstbehauptung und wirken auch deshalb so gegenwärtig, weil sie keine Distanz herstellen, sondern die eliminieren. Sylvia Plath wusste um die Macht der Worte und davon handelt das Gedicht Words, das 1963 am 1. Februar verfasst worden ist und mit dem ich meine Entstehungsgeschichte abschließen möchte. Axes, after whose stroke the wood rings and the echoes. Echoes traveling off from the center like horses. The sap wells like tears, like the water striving to re-establish its mirror over the rock. That drops and turns a white skull eaten by weedy greens. Years later, I encounter them on the road. Words dry and riderless, the indefatigable hoof taps, while from the bottom of the pool fixed stars govern a life.
Schön.
Hier noch eine kurze Interpretation, damit wir das nicht so allein stehen lassen. Es geht darum, dass Sprache die Erschafferin unabhängig von deren ursprünglichen Absicht überlebt. In den Metaphern wie Axtschlägen, die ins Holz treffen und diese Echos erzeugen, die symbolisieren die einschneidende und möglicherweise verletzende Wirkung von Worten, die dann anhält. Die reiterlosen Pferde, words dry and riderless, symbolisieren die Unkontrollierbarkeit von Sprache, die einem quasi davon galoppieren kann. Das Gedicht wird oft Teil der späteren, ernsteren Werkphase, also ist zu situieren in der späteren Werkphase, die sich mit Schmerz, Distanz und einer verhärteten Realität auseinandersetzt. Es kann, das ist meine Interpretation, als Mahnung verstanden werden, wie Sprache unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen beeinflusst und konstituiert. 10 Tage nachdem Sylvia Plath das Gedicht geschrieben hat, hat sie sich das Leben genommen. Harter Tobak wieder.
Ja. ist interessant, ihre Geschichte so zu hören. Vor allem, weil eben das, wofür man sie eben immer kennt, ist, ah ja, sie hat sich umgebracht und es ist so tragisch und dramatisch und ja. Und sicher ist es das auch. Aber sie wird, habe ich das Gefühl, oft eben auf das reduziert.
Es ist auch so typisch, das ist doch wie mit Hemingway, dieser Rauchen wie ein Schlot, Whisky trinkende Dichter, der regelmäßig über seiner Schreibmaschine ohnmächtig wird, whatever. Also das ist einfach so diese Glorifizierung von Leid,
ja,
und von Genie. Und während, ich glaube, Sylvia Plath hat davon ein bisschen was mitbekommen, weil normalerweise habe ich erstmal Eindruck, ich habe sie immer so gelesen, normalerweise passiert das mit dem Male Genius, also schon der Tortured Poet, also der
leidende Poet.
Genau, der leidende Dichter. Passt wird meistens für Männer geframed, in dem Fall auch für sie, aber dann gibt's natürlich auch die, ich meine, dass die Tatsache, dass sie alleinerziehende Frau war, die alles unter einen Hut, berufstätig unter einen Hut hat bringen müssen, das war mir gar nicht so bewusst eigentlich.
Ja, mir auch nicht.
Die war ja sehr, sehr jung, also ich glaube um die 30.
Ja.
Da in der Zeit. Was sagst du dazu, dass der Ted Hughes ihre Gedichte rausgebracht hat?
Ist ja interessant, oder? Dass gerade der Ex-Mann, der ja, ich meine, sicher hat man immer nur was miteinander zu tun, gerade ja, wenn man Kinder hat.
Der Ex-Mann aber, ist ja schon.
Oder? Und dann denke ich mal, okay, wer hat davon Profit? Ich weiß nicht, das ist ein bisschen...
Profit ja. Und auch, was wurde da vielleicht geändert, weggelassen?
Ja, eben. Das ist bei beiden Geschichten bei uns ein bisschen relevant, oder? Weil danach immer, die Person selber kann nichts mehr sagen, wenn sie tot ist, oder? Und dann werden Sachen rausgebracht und abgeändert, ohne ihr Zutun. Und das ist dann immer so die Frage, war das wirklich die Intention der Autorin oder Lyrikerin?
Überhaupt über AutorInnen-Intention geht es bei uns ja immer wieder, weil das ja immer wieder auf. Aber ja, das ist auch der Grund, warum ich Words ausgesucht habe. Weil es einfach so mir so passend erschien für die Thematik. Ja. Aber wir wechseln jetzt nicht nur die Dichterin, sondern auch die Zeit, nämlich von Mitte des 20. Jahrhunderts gehen wir zurück ins 19. Und zu einer Stimme, die fast ihr gesamtes Werk im Verborgenen geschrieben hat. Pia, take it away.
Das ist eine sehr gute Einleitung. meine Entstehungsgeschichte beginnt mit dem Ende, nämlich dem Tod unserer Autorin. Niemand hätte ahnen können, dass hinter den verschlossenen Türen eines unscheinbaren Hauses in Amherst, Massachusetts, ein literarischer Schatz verborgen lag. Als Emily Dickinson 1886 starb, entdeckte ihre Schwester Lavinia fast 1800 handgeschriebene Gedichte, fein säuberlich in kleinen Heften aufbewahrt. Lavinia hatte ihrer Schwester noch vor ihrem Tod versprochen, ihre Briefe zu verbrennen. Das tat sie auch. Als sie aber das Ausmaß des lyrischen Werks ihrer Schwester erkannte, entschloss sie sich, die Gedichte zu veröffentlichen. Wie ist es aber überhaupt zu diesem enormen Gedichtschatz gekommen? Und warum ist er nicht schon früher ans Tageslicht gekommen? Emily Dickinson wurde 1830 in Amherst geboren und wuchs in einer angesehenen, aber nicht reichen Familie auf. Sie begann früh zu schreiben und genoss eine gute Ausbildung. Ab etwa 1858 begann sie ihre Gedichte sorgfältig in kleinen Heften zu sammeln. Ihre ersten Werke stammen aus dem Jahr 1850, doch die produktivste Phase ihres Schaffens lag in den 1860er Jahren. In diesen Jahren entstand eine unglaubliche Fülle an Gedichten. Zu Lebzeiten hat sie aber nicht viel veröffentlicht, sondern nur 10 Gedichte. Stattdessen teilte sie ihre Texte in Briefen mit engen Vertrauten. Eine besonders wichtige Person in Dickinsons Leben war Susan Gilbert, die später Emilys Bruder Austin heiratete. Susan war nicht nur enge Freundin und Vertraute, sondern auch Muse vieler Briefe und Gedichte. Die beiden verband eine tiefe Zuneigung, die manche HistorikerInnen inzwischen als romantisch interpretieren. Dickinson tauschte unzählige Briefe mit Susan aus, oft voller Wärme, Scherz, aber auch inniger Gefühle. Ich habe euch da einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Da schreibt Dickinson: Susie, wirst du wirklich nächsten Samstag nach Hause kommen und wieder ganz mir gehören und mich küssen wie früher? Ich hoffe so sehr für dich und sehne mich so nach dir, dass ich nicht warten kann, dass ich dich jetzt haben muss. Allein die Vorstellung, dein Gesicht wiederzusehen, lässt mich heiß und fiebrig werden und mein Herz schlägt so schnell. Mein Liebling, so nah fühle ich mich dir, dass ich diesen Stift verachte und auf eine wärmere Sprache warte.
Na, die waren nur gute Freundinnen.
Eben, obwohl wir die genaueren Details ihrer Beziehungen nicht kennen, wird aber deutlich, dass Susan Dickinsons Leben und Werk stark beeinflusst hat, sowohl emotional als auch kreativ. Einen großen Teil ihres Lebens verbrachte Emily Dickinson übrigens in völliger Isolation. Sie verließ das Familienhaus nur, wenn es unbedingt nötig war, und ab 1867 begann sie, mit Besuchern durch eine Tür zu sprechen, anstatt ihnen direkt gegenüberzutreten. Die Menschen in Amherst haben sie für sehr exzentrisch gehalten. Man hat sie nur selten gesehen und wenn doch, hat sie meistens weiße Kleidung getragen. Dickinson hat nie geheiratet und ihre Freundschaften existierten größtenteils auf Papier, in Briefen, die sie über Jahre hinweg mit einer ausgewählten Gruppe von Menschen ausgetauscht hat. Forscher sind sich nicht einig, warum Dickinson sich zurückgezogen hat und so stark isoliert hat. Während ihres Lebens stellt ein Arzt bei ihr eine sogenannte nervöse Erschöpfung fest. Doch manche glauben heute, dass sie vielleicht an einer Krankheit gelitten haben könnte. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Isolierung schuf Dickinson einzigartige Gedichte mit ungewöhnlicher Interpunktion, Großschreibung und häufigen Gedankenstrichen. Die Themen ihrer Gedichte reichen von Natur, Religion bis zu Tod und Sterblichkeit. Oft mit Humor, Ironie und tiefen persönlichen Reflexionen. Und um euch ein Gefühl für ihre Gedichtkunst zu geben, habe ich eine kleine Gedichtinterpretation mitgebracht. Das Gedicht heißt I Dwell in Possibility. Ich wohne in der Möglichkeit. Hier beschreibt Dickinson die Poesie, die sie als Possibility, also Möglichkeit bezeichnet, als einen offenen, grenzenlosen Raum, der Freiheit und Kreativität erlaubt. Sie stellt die Prosa als eng und begrenzt dagegen und feiert so die Macht dichterischer Sprache. I dwell in possibility. A fairer house than prose. More numerous of windows. Superior for doors. Of chambers as the cedars. Impregnable of eye. And for an everlasting roof, the gambrels of the sky. Of visitors, the fairest. For occupation, this. The spreading wide, my narrow hands, to gather paradise. Ich wohne in der Möglichkeit, ein fensterreiches Haus. Viel heller als die Wirklichkeit, mit Türen ein und aus. Mit Kammern wie die Zedern, dem Auge unsichtbar. Und als ein ewigliches Dach des Himmels Giebelschar. Besucher, die Allerschönsten. Meine Berufung, dies. Die schmalen Hände weit zu breiten, zu ernten, Paradies. Nach Emilys Tod nahm ihre Schwester Lavinia Kontakt zu Susan auf, um Emilys Gedichte zu veröffentlichen. Als Susan das Projekt nicht schnell genug voranbrachte, wandte sich Lavinia dann an Mabel Todd. Das war die langjährige Geliebte ihres Bruders Austin. Und ja, das ist der Austin, der eigentlich mit Emilys sehr guter Freundin Susan verheiratet war. Ah. Mabel Todd arbeitete zusammen mit einem Verleger dann an einer ersten veröffentlichten Ausgabe. Dabei änderten sie Dickinsons ungewöhnlichen Stil, ihre Zeichensetzung und Grammatik und gaben den Gedichten auch Titel. Die erste Sammlung erschien 1890, war erfolgreich und war gefolgt von weiteren Bänden. Im Übrigen wurde dabei Susan, an die die Gedichte auch oft adressiert waren, aus den Veröffentlichungen weitgehend entfernt. Ich will jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, aber ich habe den starken Verdacht, dass Mabel damit etwas zu tun haben
weil
könnte.
Weil Mabel auch mit ihr zusammen war, oder was? Mit der Emily?
Nein, weil die Mabel ein Verhältnis mit dem Mann von der Susan gehabt hat und dann die Susan rausgestrichen hat. Deswegen hat man für eine lange Zeit...
Die Affäre war eifersüchtig auf die Ehefrau.
Genau, und hat wahrscheinlich, also das ist die Annahme von den meisten Forschern, dass sie dann absichtlich die Susan rausgestrichen hat.
Das finde ich so traurig, weil offensichtlich waren ja Emily und Susan, und das war ja an sie gerichtet.
Das hat man erst später dann wiederentdeckt, dass da diese Beziehung entstanden ist. Ja, aber halt, die Forschung hat sich oft damit, lang nicht mit der Susan und mit Emilys Beziehung auseinandergesetzt. Weil man eben auch, weil das auch rausgestrichen worden ist.
Von. Weil man es dann nicht gewusst hat.
Ja, eben.
Mann, Mabel!
Sag ja, ich sag, das ist die Vermutung von den meisten, dass
natürlich,
es sie
das war. Das ist ja alles konstruiert, historisch danach gezeichnet.
Ja. Aber dank Lavinia Dickinsons Entschluss, Emilys Hefte aufzubewahren und nach ihrem Tod nicht zu verbrennen, konnte ein einzigartiger literarischer Schatz der Nachwelt erhalten bleiben. Wäre alles vernichtet worden, wären über 1800 Gedichte für immer verloren gewesen, Werke, die heute als Meisterwerke der amerikanischen Lyrik gelten.
Oh, toll. Tolle Geschichte. Es ist unvorstellbar, dass man das nicht hätte lesen können, dass man sie nicht hätte kennen können, oder?
Ja, wäre schade gewesen. Allerdings denke ich mir dann wieder, ist es das, was sie wollte? Weil sie hat ja eigentlich gesagt, bitte verbrenn alles. Und dann bin ich so, hat sie die Gedichte gemeint oder hat sie nie die Gedichte gemeint? Und man muss auch sagen, die Susan wollte sie ja auch veröffentlichen zuerst und wollte eigentlich eine andere Art von Ausgabe rausbringen. Mhm. Und das wäre vielleicht eher im Sinn von Emily gewesen. Mhm. Aber das ist dann nie passiert.
Ja, kann man sehr vorstellen, dass auch die Familie da viel redigiert hat.
Ja.
So wie ähnlich wie bei Ted Hughes.
Ja, eben, deswegen hat mir das schon daran erinnert.
Und Ah, also es gibt ja viele, Kafka berühmterweise wollte nicht, dass man ihn veröffentlicht. Und das ist halt immer die Frage. Wir sind natürlich, unsere Kultur ist reicher darum.
Natürlich, es wäre schade, wenn es diese Werke nicht geben würde, oder?
Was mich so fasziniert, neben der lesbischen Beziehung, die
potenziell lesbisch, wir wissen es ja nicht, aber.
Um nochmal zu zitieren. Ich hoffe so sehr für dich und sehne mich so nach dir. Ich kann nicht warten, ich muss dich jetzt haben. Das Gesicht, dein Gesicht wieder zu sehen, lässt mich heiß und fiebrig werden. Wie gesagt, best friends. Das habe ich voll faszinierend gefunden, weil ich Emily Dickinson kennst du natürlich, wenn so glaube ich vom Namen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich nie mit ihr beschäftigt. Das heißt, ich habe keine Gedichte von ihr gelesen und ich habe zwar gewusst, dass sie für die Schublade geschrieben hat. Das ist eine ganz berühmte literarische Entstehungsgeschichte, die im Umlauf ist, wenn du Literatur studierst. Aber also echt cool. Und mir gefällt so dieses der Gedanke, wie intrinsisch ihr Antrieb war, das zu schaffen.
Ja, nur für sich selber und für die Leute, die ihr wichtig waren.
Schön.
Ja.
Aber dann frage ich mich, hat sie vielleicht auch in the closet geschrieben, was so in die Schublade rein, für die Susan halt.
Ja.
Oh, es ist schon tragisch.
Oh. Ja, war schön, dass wir es jetzt lesen können.
Voll schön. Ich find's richtig schön. Ja, cool. Und die Emily Dickinson liegt dir ja sehr nah am Herzen, gell, die Gedichte.
Ja, ich mag sie sehr gern.
Ja.
Eine meiner Lieblingslyrikerinnen.
Ja.
Ich finde, sie ist eben auch so modern. Für die damalige Zeit eben mit dieser Interpunktion und man, die Themen sind allgegenwärtig, eben Tod, Trauer und. Das sind ja Sachen, mit denen wir uns ja immer noch beschäftigen. Aber ich finde eben, es ist heute auch immer noch gut zu lesen. Weil oft, gerade alte Lyrik hat eine ganz spezielle Form und ist sehr strikt. Und es ist lustig eben, dass ihre Gedichte ein bisschen anders angepasst wurden am Anfang.
Mhm. Von den, die das editiert haben.
Genau, also von der Mabel und auch diesem Verleger. Die haben das ein bisschen an die Konvention der damaligen Zeit angepasst. Mhm. Weil es ihnen eben nicht so gepasst hat. Mhm. Weil es zu modern war.
Zu unkonventionell spannend. Die Frage ist da, hat Emily Dickinson selber viele Gedichte gelesen? Also war sie jemand, der viel rezipiert hat und
was mir jetzt zu viel,
ja. Aber das ist fair, weil das sind einfach Fragen, die man dann anfängt, sich zu stellen, wenn man da mal ins Reden kriegt.
Es ist aber immer bei diesen literarischen Entstehungsgeschichten, man findet dann immer mehr und mehr raus über diese, man könnte dann viel mehr anpacken.
Und tiefer aber eigentlich könnte man das stundenlang machen, aber da müssen wir natürlich ein Seminar besuchen oder abhalten und da tief in die Recherche gehen.
Kann man auch machen. Neue Podcast-Idee.
Wir kommen im Zehnteiligen.
Genau.
Ja, wir können immer nur die Oberfläche ankratzen, aber es sind einfach spannende Geschichten aus der Literatur und immer wieder faszinierend, da neue davon zu hören. Und ich finde dein Gedicht da voll schön gewählt, weil wie du ja gesagt hast, das ist die Möglichkeit von Poesie beschreibt.
Ja.
Das ist sehr schön gewesen.
Das finde ich, hat gut gepasst in dem Fall. Aber deins war auch sehr interessant und vor allem auch sehr komplementär. Die passen ja ein bisschen zusammen, diese Gedichte, oder?
Total.
Würde ich sagen, es vom geht Thema her.
Natürlich haben wir uns ein bisschen gedacht, dass wir über Worte, also was machen Worte, weil das ist ja im Grunde unser Lebenswerk auch. Für uns, wir kuratieren Worte. Bibliothekarinnen machen nichts anderes, als den ganzen Tag das versuchen nach außen zu tragen, oder?
Genau. Ja. Und das ist ja mit beiden diese Gedichte.
Genau.
Gemeint.
Aber ich finde, dass das Gedicht von der Dickinson einen positiveren Vibe hat, wenn ich es richtig jetzt verstehe und interpretiere. Die Sylvia Plath hat sich da mehr auf den negativen Aspekt oder wie, also konzentriert. Man kann es anders lesen, aber mit dem biografischen Kontext, den man vorher hat, weiß man, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach
in eine kritische Richtung geht.
In eine kritische Richtung geht. Und man sieht es ja auch an, jetzt, um ganz kurz in die Gedichtsanalyse einzusteigen, bleibt es ja dran, Leute, weil wir verabschieden uns schon noch vor euch. Es war immer der Horror für alle, aber ich habe es geliebt im Deutschen.
Ja, ja.
Das war so toll, oder?
Ja.
Aber sie spricht halt von Äxten, oder? und wie sie irgendwas kaputt schlagen. Allein das gibt ja schon mal den Eindruck, das ist was vernichtet.
Was für Macht es eben hat.
Und da der, was heißt denn Sepp auf Deutsch?
Oh Gott. Harz.
Das Das Harz ist ja dann so wie das Blut und so geht's weiter. Ah, schon toll. Ja, na, wir wollen euch jetzt nicht länger damit aufhalten, diese Gedichte zu analysieren. Allerdings, wenn es was ist, was ihr euch mal wünschen würdet, dann machen wir das natürlich auch sehr gerne in einer Folge der Entstehungsgeschichten. Eine Gedichtsanalyse.
Genau, und bis dahin könnt ihr euch Gedichte natürlich gern bei uns ausleihen. Auch bei unserer Ausstellung, die wir dazu machen.
Kommt's vorbei, es wird überall Gedichte geben. Und es ist ein bisschen wie, wenn man langer... Es gibt ja Leute, die manchmal über Tage oder Wochen keine Musik hören. Und wenn man dann wieder ein gutes Lied hört, das ist echt so ähnlich. Und es dauert, man liest es und es dauert 10 Minuten.
Und dann ist man wieder drin.
Und der Tag ist anders.
Ja.
Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören bedanken. Wir freuen uns auf die zahlreichen Stimmen, die ihr uns vor Ort dalasst. Danke auch wieder für eure Anfragen und die lieben Kommentare. Euer Feedback sendet ihr einfach wie gewohnt an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Schaut doch außerdem mal auf Instagram unter stadtbibliothek.innsbruck vorbei. Neben tollen Gewinnspielen halten wir euch dort über alles auf dem Laufenden, was in der Stadtbibliothek noch so passiert. Und das ist auch 2026 wieder eine ganze Menge, weil dem Moment, wo wir die Folge rausbringen, ist ja dann bald März. Und dann geht's wieder los mit den Veranstaltungen.
Genau.
Ja, schönes Lesen.
Tschüss. Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.